Ja, also heute mal ohne elektronische Datenprojektion, nämlich insbesondere, dass etwas stattfindet, was mir nicht klar war, während ich die Geräte zur Verfügung habe. Es gibt einen gewissen Konkretismus, wenn man solche Geräte hat. Man hängt mehr an der einzelnen Seite. Man kann das nochmal und nochmal anschauen. Die Neuigkeit, die das für mich auch hat, hat mich, glaube ich, auch ein wenig dazu verleitet, den Ablaufduktus zu verlangsamen. Ich bin in einer Situation wie heute zum Beispiel, in der Sie den Text nicht vor Augen haben, ganz instinktiv eher dazu übergegangen, die Sache flotter zu machen, also einen Weg zu wählen, eine Darstellungsweise zu wählen, die größere Verläufe hat, die größere Bögen macht. Wenn man in dieser ein bisschen liturgischen Situation sich befindet, dass man gemeinsam auf einen Tabernakel schaut, nicht? Auf einen Text, einen projizierten Text, der eigentlich in einer Weise so auftritt wie eine Geistererscheinung, wie etwas, worauf man gebannt schaut, noch immer ein bisschen staunend, dass es denn das geben kann, dann ändert es auch etwas an der Lockerheit, würde ich mal sagen, mit der man traditionellerweise mit philosophischen Texten umgeht. Also so ein Buch, um die klassische Situation, die wir ja alle kennen, ins Gedächtnis zu rufen, so ein Buch, wenn es in der philosophischen Lehre zugrunde gelegt wird, wird so behandelt, dass man sagt, naja, der Autor hat das Buch gelesen, die anderen haben es noch nicht gelesen, dafür sind sie ja da, und der Autor wird ihnen jetzt einen einführenden Überblick, eine Schau, eine Orientierung, eine Zusammenfassung von dem geben, was er schon internalisiert hat. Das ändert sich auf eine interessante Art und Weise, verlagert sich zumindest ein bisschen, ne? Wenn man in der Situation ist, in der alle in dem Raum Anwesenden nicht auf das Buch schauen, sondern auf die jeweilige Seite schauen, mit der man sich auseinandersetzen kann, es stockt dann in einem gewissen Sinn. Also das würde man weiter führen müssen in den Zusammenhang, der jetzt von den Medien, von der medienphilosophischen Betrachtung nahegelegt wird, in den Zusammenhang von PowerPoint-Demonstrationen. Nicht? Also was ändert sich an unserer Weise des Umgangs mit Inhalten, in dem Maße, in dem wir akzeptieren und verwenden diese Technik, diese Präsentationstechnik, Folienpräsentationstechnik, das hat einen ziemlichen Einfluss, sprengt den Rahmen dessen, was hier vorgegeben ist, obwohl es eigentlich sehr lohnend wäre. Ich werde das vielleicht mal irgendwann tun, das extra philosophisch zu untersuchen, also mit solchen Fragen wie zum Beispiel, denn was ist nun der Unterschied zwischen Overhead und Power, also Beamer-Präsentation? Wie wird das in Zukunft unsere Einstellung zu philosophischen Gehalten verändern? Also insofern sollte man es eigentlich als Resümee in solchen Lehrveranstaltungen wie diejenige, die ich halte, so organisieren, dass man 2-3 Stunden auf jeden Fall ohne elektronische Hilfsmittel zurechtkommt, allein schon um den Kontrast ein bisschen deutlich zu machen. Worauf Sie auch verzichten müssen, ist nächste Woche die Vorlesung. Ich bin in Budapest. Das nächste Mal findet das dann in 14 Tagen statt. Gut, also für heute vorgesehen ein bisschen rascher und überblicksartiger, allerdings nicht so, dass ich mich jetzt hetzen werde, sondern was ich vorhabe, ist Ihnen die ersten 4 Kapitel, kann man nicht sagen, Cluster, Bemerkungscluster im Beginn des Big TypeScripts ein bisschen im Ganzen zu zeigen, und beginnen werde ich damit, nochmal einen Blick zurück auf den Traktat zu werfen, um das zu illustrieren, textmäßig auch zu belegen, was ich Ihnen das letzte Mal über Metaphysik und Metalogik gesagt habe. Über die besondere Art, wie Wittgenstein nach dem Karenzaufenthalt in Niederösterreich, nach dem Abschluss des Traktates, wie er an die Philosophie wieder herangeht. Die interessante Geschichte ist die, dass er dieses abschlussartige, verweigernde Ende des Traktatus offensichtlich revidiert hat, aber nur zur Hälfte revidiert hat. Wir sehen ihn von dieser Position aus, von der Position des Beginns des Big TypeScripts aus gesehen, sieht man, fällt noch ein Licht quasi auf das verweigernde Ende des Traktatus. Man kann besser ermessen, wie er sich selber damit etwas verboten hat. Er ist im Kampf mit diesen selbst auferlegten Verboten des über eine Sache philosophisch Redens. Darüber werde ich Ihnen ein paar Traktatuszitate noch bringen, wie es dazu kommen kann. Denn am Beginn des Big TypeScripts sieht man sehr deutlich, dass dieser Kampf so gestaltet wird, dass er sich immer wieder etwas selbst verbietet und dieses selbst auferlegte Verbot sofort wieder in Frage stellt. Das ist, jetzt muss man dazu sagen, damit das nicht falsch interpretiert wird, eine zu subjektivistische Betrachtungsweise. Das ist also bloß psychologisch, oder hat einen zu starken Anteil von Psychologie im Vergleich zu dem, wie die ganze Breite von Wittgenstein dargestellt wird. Es hat eine Berechtigung, wenn Sie sich diese Texte ansehen. Er spricht auch immer wieder von wir. Ja? Ich kommt nicht ganz so deutlich vor. Es gibt Ich-Einsätze da drinnen, aber diese... Das ist der Pluralis Majestaticus in einer Art und Weise. Das sind alles Dinge, kleine Nebenbemerkung, wenn man sich das genau anschaut, und hier kann man sich schon genau anschauen, die Rollenverteilung, die Stimmenvielfalt, mit der er da operiert, ist selbst von großer philosophischer Bedeutung. So einfache Dinge wie, ob er einen Satz in Anführungszeichen setzt, ob er einen Satz beginnt mit »Ich habe aber«, »Du sagst aber«, »Du könntest sagen«, »Man könnte sagen«, »Wir dürfen nicht«, diese Pronomina sind in der Regel in der Wittgenstein-Exegese und so nicht so besonders deutlich genommen worden. Man kommt nach und nach drauf, dass das extrem präzise gesetzt ist für die philosophischen Untersuchungen. Gibt es, Alois Pichler ist ein gutes Beispiel, er zitiert auch ein paar andere Sachen, gibt es den Beginn, David Stern wird in Zukunft, also in Kürze wahrscheinlich ein Buch Einführung in die philosophischen Untersuchungen herausgeben, wo das sehr, sehr stark gemacht wird. Also man erkennt nach und nach, dass diese Stimmenvielfalt etwas ganz Wichtiges ist. In den Zuständen des Big TypeScripts ist das ebenso vorhanden, ganz stark vorhanden, allerdings auch erst in Entwicklung. Und die Entwicklung dieser Stimmenvielfalt hängt direkt zusammen mit dem Zwiespalt am Ende des Traktatus. Es kann sich diese Linie, die ich Ihnen angedeutet habe, die ich Ihnen heute ein bisschen deutlicher machen will, kann sich am besten vielleicht so darstellen lassen, dass man sagt, eine plausible Sichtweise dieser ersten 3, 4 Bemerkungscluster ist die, dass im ersten Cluster, also in dem das Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus, Da wird nochmal die ganze Methodenfrage vom Tractatus evoziert und angewendet auf die Frage des Verstehens. Diese Frage des Verstehens, die im Tractatus überhaupt nicht vorkommt, die aber, das hatte ich Ihnen das letzte Mal deutlicher zu machen versucht, die also an den Tractatus die Frage stellt, was ist denn Sprache anderes als konstatives, faktisches Feststellen, wobei das Subjekt nicht in der Welt, sondern jenseits der Welt ist. Also das wird nochmal evoziert, da kommen wir gleich dazu. Dann, und da kommen diese Formulierungen von das Verstehen fällt aus unserer Betrachtung heraus. Das ist noch der Hardcore-Abwehrgestus gegen die Verweichlichung der, Anführungszeichen jetzt, ne, Verweichlichung des subjektivistischen, des individualistischen, des spekulativen, metaphysischen und so weiter. Wir fangen mit dem Satz an. Den Satz können wir logisch konstruieren und logisch einbauen. Und was wir beim Satz für Empfindungen haben, ist nicht unser Interesse, denn das ist einer der wichtigen Punkte, denn wir können in der Philosophie nicht so tun, als könnten wir uns äußern über das, was in Sätzen passiert, wobei der Akzent ist, wir können in der Philosophie nicht so tun, als könnten wir uns äußern über das, was in Sätzen passiert. Warum? Weil wir in der Philosophie selber Sätze produzieren müssen. Es geht nicht anders. Wir produzieren in der Philosophie Sätze und die Sätze, die wir in der Philosophie produzieren, die haben traditionell jetzt, ich erinnere Sie nochmal wieder dran, die haben den historischen historische Bedenklichkeit, dass sie, wenn sie, insofern sie metaphysische Sätze sind, für sich behaupten, ausgeben, dass sie Sätze ganz besonderer Art sind. Und diese Sätze ganz besonderer Art sind das, was verboten ist im Tractatus, nicht? Der angesprochene Zwiespalt ist der, Wittgenstein verbietet es dem Rest der Welt und sich selbst muss es dann auch verbieten. Also so konsequent ist er wohl. Und wenn man sich das ansieht, dann wird auch relativ deutlich, was die aufregende Situation des nach der Karenz wiederum Philosophierens bedeutet. Weil das, was dann passiert, ist, insofern er sagt, er arbeitet an der Philosophie weiter, heißt das, er lässt sich doch wieder ein, darauf etwas zu versuchen, Philosophie zu treiben nämlich, von dem er gesagt hat, in der klassischen Art und Weise Philosophie zu treiben, ist es nicht mehr gestattet, ist es nicht gestattet, oder nicht mehr gestattet, wie immer, nämlich in der Art und Weise des mit besonderer Erhabenheit über das reden, was die anderen sagen. Wenn Sie sich angesehen haben, vermutlich haben Sie das nicht, aber und ich werde es jetzt hier auch nicht deutlich machen, aber am vergangenen Donnerstag gab es in der FAZ, ich habe das im Hegel-Seminar jetzt verteilt und mache es zur Grundlage, gab es eine Dankesrede eines der prominentesten deutschen Philosophen traditioneller Prägung, Dieter Henrich. Diese Rede hat er gehalten bei der Entgegennahme des Hegel-Preises der Stadt Stuttgart. Und wenn Sie da in der ersten Kolumne, das ist ein großer FAZ-Beitrag, und wenn Sie in der ersten Kolumne lesen, finden Sie auf eine sehr schöne Art und Weise diese klassische Vorstellung von Metaphysik evoziert. Er geniert sich da auch überhaupt nicht. Es ist also wichtig auch zu sehen, wie die Situation sozusagen disziplinenmäßig, disziplinär, interdisziplinär einzuschätzen ist. Ich werde es auch in den Seminarapparat geben, Sie können es sich dann lesen. Also es ist ihm ganz selbstverständlich und in einer gewissen Weise kann man sagen, ist es befreiend sogar. Also mir würde mittlerweile, ich bin ja eher einer von denen, die einerseits von den Wittgenstein verboten und dann von der inneren Zerrissenheit, es ist so schön, wenn man etwas tut, was man nicht tun darf, fasziniert er ist. Da kann man also nicht leugnen, dass das beim Wittgenstein eine starke Rolle spielt. Also diese Ambivalenz, die moralische Ambivalenz, die sich mit Rigorismus und diesen Verboten immer verbindet. Und ich kann nicht leugnen, dass ich, wenn ich den Artikel, also diese Dankesrede von Dieter Henrich lese, ich eine gewisse Entlastung gerade nicht bei mir verspüre, aber mir zumindest vorstellen kann, was das für eine Entlastung ist, wenn jemand kommt und sagt, wisst ihr was, der Mensch fragt nach dem Ganzen, der Mensch fragt danach, wofür lebe ich, was ist der Sinn der Welt und was ist der Sinn von mir in der Welt, und ich sage euch was, die Philosophie handelt davon, die Philosophie sagt euch was darüber, und darum ist die Philosophie qualitativ anders, aber nicht nur qualitativ anders, sondern kurz um die Ecke steht natürlich auch qualitativ besser als der Rest der Wissenschaften, die euch zwar auf faszinierende Art und Weise sagen können, wie das Elektron in der Gegend zischt oder wie bestimmte kleine Fakten noch genauer gemacht werden können, aber die euch keine Auskunft auf diese großen Fragen gibt, und die Thematik, die Dieter Henrich an dieser Stelle anspricht, ist zum Beispiel die Thematik der Kontemplation. Dann kommen solche Aussagen wie: alle Weltkulturen und Zivilisationen und alle Religionen haben immer noch den hohen Wert der Kontemplation hervorgestrichen, und in der Moderne gibt es diese Kontemplation nicht mehr in dieser Art und Weise, nicht mehr in der klassisch-traditionell-religiösen Art und Weise, aber die Philosophie kann sich der Kontemplation annehmen. Und Hegel ist jemand, der gerade dieses kontemplative Moment der alten philosophischen Tradition angepasst und adaptiert hat einem modernen Erfordernis. Und das wäre das Schöne an Hegel. Diese Einstellung zur Philosophie, die also weit entfernt davon ist, im Jahre 1921 abgeschafft worden zu sein, diese Art von Philosophie beschäftigt, würde ich mal, das ist ja das Faszinierende, beschäftigt noch immer die Studierenden der Philosophie und die Lehrenden der Philosophie. Also das ganz einfach abzuschalten und zu sagen, nein, das tun wir nicht, verliert, kann man schon tun, nicht? Könnte man schon tun, aber verliert doch etwas ziemlich Wichtiges, und die Beschäftigung mit Wittgenstein aus der Sicht der heutigen, jetzt eben kurz skizzierten Fragestellung ist und muss auch sein, eine Beschäftigung damit, wie er selber zur Rande kommt mit dieser hochgradigen Skepsis, die man gegen die kontemplative, schön ganzheitliche, qualitativ überlegene Philosophieauffassung hat, und mit dem zweiten Moment, dass immer wieder in die Richtung geht, dass diese Skepsis einen deswegen befällt, weil einen das Problem nicht verlässt. Man könnte ja sagen, ein für all, es gibt bestimmte Fragen in der Philosophie, die hat man verloren, die hat man vergessen, die interessieren einen nimmer mehr. Also die Frage des Gottesbeweises, die in der Philosophie ganz stark war, ist ganz marginal. Also gibt noch immer Publikationen über Gottesbeweise, aber das tut man in der Philosophie nicht mehr. Aber das, wovon ich jetzt gesprochen habe, wofür ich Dieter Henrich zitiert habe, ist nicht etwas von dem. Also diese Form des metaphysischen Bedürfnisses ist nicht etwas, was die Zeiten, was sozusagen zu den Zeiten zum Opfer fällt. Gut, so viel zu den Methodenfragen. Das ist das, was im ersten Abschnitt aufgerissen wird. Im zweiten Abschnitt kommt etwas, was für den späten Wittgenstein immer sehr, sehr wichtig sein wird und was genau reinpasst in dieses Verlaufsmuster, nämlich er setzt sich der Versuchung aus. Er geht mit seinen Gedanken in die Richtung, naja, das ist doch gar nicht so blöd. Wir reden doch so, wir werden doch dorthin gedrängt. Wir werden durch unsere Sprache, durch unsere Geschichte in eine Richtung gedrängt, die alle diese verbotenen, unerwünschten Perspektiven uns ständig vor Augen führt und nahelegt. Das ist, um es also umzusetzen auf die Art und Weise, wie er es beschreibt, das ist der Punkt hinter dieser Formulierung Verstehen amorph gebraucht. Es gibt ein Verstehen, das nicht diese Satzartikulation als Grundbedingung hat, von der man sagen kann, dass es ein sprachanalytisch kontrolliertes Verstehen ist. Ein sprachanalytisch kontrolliertes Verstehen, das sich schützt gegen die Anmutungen der klassischen Motivenlehre, indem es sagt, und was du dir dabei denkst, das ist mir völlig wurscht. Also sage ich, das ist jetzt sehr grob gesprochen, nicht? Aber eine Fortline, eine Bruchlinie in diesem Zusammenhang ist immer das, dass man, wenn man zeichentheoretisch, sprachtheoretisch, logisch an die Sache herangeht und den Beginn beim Satz macht, beim Satz als einer artikulierten sprachlichen Einheit, wie ich es ja auch im Laufe dieser Vorlesung dargestellt habe, dann ist, was damit provoziert wird geradezu, nicht? Indem ich sage, also ich berufe mich aber auf den Satz, das steht hier, so steht es geschrieben und diese Rolle des Satzes im öffentlichen Diskurs ist für mich das Wichtigste. Und dann kommt die Antwort provoziert geradezu darauf, naja, aber der Satz ist doch ein totes Ding. Wichtig ist doch das, wie ich den Satz verstehe, was ich darunter verstehe, was ich damit meine. Das sind genau die Themen, um die es da geht. Und das sind genau die Themen, die angesprochen und abgewehrt werden, wenn er sagt, das Verstehen fällt aus unserer Betrachtung heraus. Aber wir können es vom Text her sozusagen schon bereits der zweite Eintrag ganz am Anfang ist, man könnte, möchte, ich habe hingewiesen darauf, was das ist genau der Kampf. Ja? Man könnte, möchte davon reden, einen Satz zu erleben. Lässt sich dieses Erlebnis niederschreiben? Also diese Tendenz, vom Erlebnis des Satzes zu reden und dann die Sache so aufzufassen, ich erinnere Sie daran auch noch, die Sache so aufzufassen, dass das Zeichen die Medizin ist, die man anwendet, um jemanden zu einem gewissen Erlebnis zu bringen. Dass ein anderer schöner, sehr, sehr schöner Vergleich, den ich Ihnen da jetzt gleich mal vorwegnehme, ist der, das mit der Medizin ist auf der ersten Seite, nicht? Im dritten Cluster, ganz ziemlich am Ende, steht dieser andere Vergleich, wo man sagt, man hat einen Pfeil und der Pfeil ist eine artikulierte Gestalt, der fungiert an dieser Stelle so ähnlich wie ein Satz, ein Zeichen, das ist das Wichtige. Man sieht einen Pfeil als ein Zeichen und die Frage ist jetzt, was ist die richtige Analyse der Funktion solcher Zeichen im Zusammenhang mit menschlicher Kommunikation? Und die Versuchung, die es da also geht, die er zulässt, mit der er sich beschäftigt, ist die Versuchung zu sagen, als wäre der Pfeil gleichsam nur das Musikinstrument, die Meinung aber die Musik. Oder besser, der Pfeil, das Zeichen, die Ursache des inneren seelischen Vorgangs und die Worte, der Erklärung erst die Beschreibung dieses Vorgangs. Also da haben Sie dieselbe Sache, er evoziert das, was wir mitbringen in der neuen Tradition, also neuzeitlichen Tradition einer subjektiv basierten Möglichkeit des Umgangs mit der Welt, die so aussieht, dass wir diese Zeichen haben und mit Hilfe der Zeichen versuchen wir ranzukommen an was anderes, an etwas Geistiges, an etwas, was in meiner Gedankenwelt, was mit Gedankenwelt im Sinne von Vorstellungswelt, Bewusstsein, psychische Vermögen zu tun hat. Und das große Problem besteht halt darin, dass wir diese geheimnisvolle Welt, in der wir etwas erleben, nicht so richtig fassen können mit den Mitteln, mit den äußeren Mitteln. Also was er da, und das, also das ist die Versuchung, ich mache das mal fertig, das ist die Versuchung, auf die er sich einlässt, insbesondere im zweiten Abschnitt. Im dritten Abschnitt gibt es dann die Gegenbewegung, das Widerstehen gegen diese Versuchung, Argumente dafür, dass das keine gute Idee ist. Dass also das, was er andererseits zulässt, also er sagt nicht mehr wie im Traktat und darüber muss man schweigen, sondern er sagt sich's vor. Das ist der Punkt, in dem er in die Stimmenvielfalt kommt. Der Punkt, an dem könnte man sagen, von der Sache selber her, es ihn zerreißt in unterschiedliche Redeweisen, Redeformationen, wo die schöne Verteilung, in der man sagt, im Traktatus gibt es die Philosophie, dann gibt es das Ende der Philosophie mit dem Hammer, also der Wittgenstein als derjenige, der durchaus im nietzscheanischen Sinn mit dem Hammer philosophiert, indem er den Rest der Philosophie zerschlägt, aber er zerschlägt den Rest der Philosophie als Philosoph. Und wozu tut er das? Er tut das sozusagen als Schaukampf dafür, dass andere Leute von der Philosophie befreit sind und nach der Logik der Sprache gehen können. Also ein intern philosophischer Kampf, der dazu führen wird, dass wenn wir das Ding richtig gemacht haben, wenn wir die Sache innerhalb der Philosophie geklärt haben, dann wird eine Sprache überbleiben, die die Philosophie nicht mehr braucht, wo Philosophie gerade noch als Hüter der Hüterin einer mittlerweile dann und einer dann eben naturwissenschaftlich durchstrukturierten, organisierten Sprache auftreten wird, an den Grenzen, so Grenzwächterfunktion, Grenzschutz, ja, Grenzschutz gegen die Barbaren, die von außen kommen, nachdem wir unser Haus ordentlich organisiert und abgesichert haben. Und das Aufbrechen der Stimmen beim Wittgenstein selber entsteht an der Stelle, an der ihm deutlich wird, dass es eben unterschiedliche Stimmen gibt, dass die Stimme der klassischen Philosophie eindringlicher ist, immer wieder nicht zum Verstummen zu bringen ist, an diesen Stellen immer neu sich meldet und dennoch von ihrer Fragwürdigkeit nichts verliert und die Aufgabe der Philosophie nicht mehr die ist, also ein sauber geregeltes Gemeinwesen, Sprach- und Staatswesen an der Grenze allenfalls zu bewachen, sondern die Aufgabe der Philosophie wird dann die sein, immer wieder sich auseinanderzusetzen, sich einzulassen auf die Versuchung und die Versuchung entkräften, könnte man sagen. Das sind die zweiten Bewegungen, das sind die Bewegungen in 3 und 4, in denen er nun versucht, diese Verstehenseinstellung, die wir mitbringen, inneres Erlebnis ist das Wichtige, diese Einstellungen zu entkräften, könnte man sagen, sich in eine gedankliche Situation zu begeben, Argumente vorzubringen dafür, dass man sich nicht aufhalten soll, dass man sich nicht, vor allem nicht festnageln soll, nicht festhalten soll an einer Priorität, an einer besonderen Wichtigkeit und Wesentlichkeit dieses Bereichs des Inneren. Warum geht es so besonders gegen diesen Bereich des Inneren? Das ist von mir jetzt schon kurz angedeutet gewesen, weil nämlich aus diesem Inneren, aus dem wichtig ist aber, wie du es meinst, wichtig ist nicht, was du tust, sondern wichtig ist, dass du das Richtige dir dabei vorstellst. Ne? Wichtig ist nicht, was du hinschreibst, sondern wichtig ist, was du dir dabei denkst. Diese Sprachformeln, die Sie ja alle kennen und die wir tatsächlich gar nicht vermeiden können und die der Wittgenstein akzeptiert, auch und gerade im zweiten Abschnitt, wir werden dann dazu kommen, diese zum Teil in der Sprache ganz akzeptablen Redewendungen bieten gleichzeitig und schon lange für die Philosophie traditioneller Art den Grund dafür, dass man sagt, also ich sage es mal ganz platt und primitiv, wichtig ist nicht der Körper, sondern der Geist. Das ist der ständige Verdacht, den der Wittgenstein solchen Äußerungen gegenüber, wenn man sie im philosophischen Kontext zur Geltung bringt, dokumentiert, dass Menschen nicht das sind, was externe Zeichen produziert, Ausdrücke produziert, sondern dass der Mensch, dass die Seele, dass das Innere dasjenige ist, worum es in der Philosophie geht und dass so etwas wie ein Gedanken, der Geist ist ein bisschen sehr hoch gegriffen, aber sagen wir mal Gedanken, dass Gedanken ihren Ort haben in der in der subjektiven Vorstellungswelt, dass ich mir, dass ich selber mir in geistiger Produktivität Gedanken entwickeln kann und also dass ich ein denkendes Wesen bin und dass ich ein denkendes Wesen bin, separat von und in einem eigenen Raum quasi, separat von dem, was ich dann freundlich oder weniger freundlicherweise dem Rest der Welt noch mitteile, mit Hilfe von Zeichen. Also die Form des Zeichens als Medikament, Zeichen als Musikinstrument, geht in beide Richtungen und ist in beiden Richtungen problematisch, nicht? Wenn jemand mich ansprechen will, dann ist nach diesem Muster das Zeichen, das Musikinstrument und das, was mit dem Zeichen gemeint ist und was mich adressieren will, die Musik. Wenn es umgekehrt ist, nämlich so, dass ich von mir aus nach außen etwas mitteilen will,
ist das Problem asymmetrisch, aber dasselbe, nämlich ich hätte eine Musik im Kopf und das Wichtige wäre, dass die Musik im Kopf ist und ich muss sie dann notieren oder nicht nur notieren, sondern ich muss sie spielen auf der Gitarre. Nicht? Und an der Stelle ist schon sehr, sehr schön, das ist in dem Bild toll enthalten. Nicht? Man kann sich das sehr gut eigentlich dann so zurechtlegen, dass man die Frage stellt, also wenn da jetzt jemand steht und er hat die Gitarre und er hat eine Performance, wie soll man das jetzt beschreiben? Ne? Soll man es beschreiben, er hat die Musik im Kopf und dann zupft er? Das ist die Bildwelt, die einem nahegelegt wird durch die klassische Theorie. Er denkt sich zunächst mal das und dann löst er die entsprechenden Aktionen aus auf seinem Instrument. Oder ist es nicht eher so, dass diese Form des Gitarrespielens das ist, was die Musik ist, und dass man bei dem Vorgang des Gitarrespielens unterscheiden kann zwischen Soundwaves und einer Subjektivität, die mit diesen Soundwaves umgeht, das ist nicht bestritten. Es geht also nicht darum zu sagen, es geht schon darum, es geht nicht darum, das sind genau die Widersprüche, um die es geht. In der rigorosen Art und Weise ging es darum zu sagen, was sich der denkt und ob sich der etwas bei der Musik denkt, ob der die Töne vorher hört, bevor er sie spielt, das interessiert uns nicht. Das ist die Position im ersten Abschnitt. Nicht? Wenn ich ins Konzert gehe, dann ist mir denkbar egal, ob die Geigenspielerin innerliche Erlebnisse oder Nichterlebnisse hat, wenn sie ihre Rolle spielt, wenn sie ihre Stimme spielt. Nicht? Und die Analogie zu dem Satz, zum Gebrauch von Satz, ist offensichtlich, das ist das, was der Wittgenstein meint, wenn er sagt, im gewöhnlichen Leben, wenn ich jemandem einen Befehl gebe, so ist es mir ganz genug, ihm Zeichen zu geben, und ich würde nie sagen, das sind ja nur Worte, ich muss hinter die Worte dringen. Das ist der eine Zustand von Sprache. Nicht? Na gut, und was passiert jetzt damit, dass es dann eine Konzertkritik gibt und die sagt, also diese Violinistin hat es mit einem solchen Ausdruck gespielt, man hat gemerkt, sie kommt aus so und so. Nicht? Also alle diese, auf das wollen wir nicht ganz verzichten. Ja? Es gibt eine Art und Weise der Beschreibung, wo man ein Violinkonzert ohne jeden Hinwendung, ohne jeden Hingriff auf die Erfahrungswelt der Beteiligten beschreibt. Und dann gibt es eine eben nicht auszumerzende andere Art der Betrachtung, die geht darauf, dass das Menschen sind. Und irgendwo ist es ja nicht absurd. Ja? Es macht einen Unterschied, ob das der Violinist so und so oder die Violinistin so und so macht. Und die Art und Weise, in der die persönliche Geschichte und natürlich auch die Interviews und natürlich auch der Körper, sozusagen der Körperbau, der verbunden ist mit einem Trainingseffekt, mit unterschiedlichen Trainingstraditionen und so weiter, zu tun hat, das macht natürlich auch was in der Musik. Und das ist der Punkt, wo man den Rigorismus so nicht mehr aufrecht erhalten kann. Nicht? Wo, also wenn man es... Wenn ich jetzt schon bei der Musik bin, wenn man es an einem solchen Beispiel wie Glenn Gould exemplifiziert, ist es ja schön zu sehen, dass gerade jemand, der von der Musik her an den Rand des Mechanischen geht, der es extra auch ideologisch natürlich genauso anlegt, dass er die Tradition des ausdrucksvoll romantischen, expressiven Denkens, die Seele geht rüber in die Zeichen, dass er diese Tradition so gut es geht unterwandert und durchkreuzt, dass das derjenige ist, der dann unüberhörbar mitsummt mit seinen Tastaturhämmerklängen, nicht? Und der eine Form von Idiosynkrasie entwickelt hat, die das persönliche Zugehen zu der Musik auf eine ganz einmalige Art und Weise sozusagen deutlich macht. Gut, so viel habe ich Ihnen jetzt mal ein bisschen zu dem Hin und Her gesagt, dass zu Beginn des Big Type Scripts festzustellen ist. Ich beginne jetzt mit den paar Passagen aus dem Traktat, die Ihnen deutlich machen sollen, die Ihnen also jetzt auch textmäßig deutlich machen sollen, wo die Ausgangsposition für diese Überlegungen Anfang der 30er Jahre sind. Und da eignet sich also eine Sequenz ganz gut, die im Traktat mit dem Punkt 4.1 beginnt und die ich Ihnen mal einfach der Reihe nach vorlese. Diese 4.1 Sequenzen, die es geht an dieser Stelle übrigens ganz nachvollziehbar. An der Stelle ist die Dezimalnotation ganz nachvollziehbar. 4.1, 4.11, 4.111 und diese 1er, die 4.1er, gehen dann runter bis 4.11.16 und nach dem 4.11.16 hat er einen Sprung und der Sprung geht auf 4.12 und Sie werden dann gleich sehen, dass der Sprung von 4.11 von den 4.1ern bis zu den 4.1.1ern bis zu dem 4.12 tatsächlich auch ein inhaltlicher Sprung ist, der uns hier interessiert. Diese Sache, und es wäre an dieser Stelle natürlich auch interessant, dann zu schauen, was das Verhältnis zwischen 4.1 und 4.2 ist. 4.1 ist, der Satz stellt das Bestehen und Nichtbestehen der Sachverhalte dar. Und 4.2 ist, der Sinn des Satzes ist seine Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit den Möglichkeiten des Bestehens und Nichtbestehens der Sachverhalte. Ich kann jetzt keine Traktatexegese im Einzelnen geben, aber das geht an der Stelle schon sehr, sehr schön hervor. Das Sinn des Satzes, womit man traditionell verbindet, das, was man versteht, das, was man sich denkt, was der Satz uns sagen will, Sinn des Satzes, also der meinungsmäßige Gehalt, das, was den Satz zu einem Satz macht, im Gegensatz zu einfachen akustischen Ereignissen, nicht? Ein Satz hat nicht nebenher Sinn, es ist also nicht so, dass etwas ein Satz ist und dann kriegt es noch einen Sinn. Oder das ist zumindest das Problem. Nicht? Das ist das Problem, was im zweiten Abschnitt genau diskutiert wird. Kann ich gleich vorgreifen. Nicht? Wenn ich jetzt in einer fremden Sprache etwas auf die Tafel schreibe, was so ähnlich aussieht wie im Deutschen ein Satz, wo Sie sich bereit erklären könnten, oder ich auch, zu sagen, es ist ein Satz, aber ich verstehe es nicht, was er sagt. Das sind die Beispiele, die er im zweiten Abschnitt bringt. Ich sehe eine deutsche Aufschrift und eine chinesische. Ist die chinesische etwa ungeeignet, etwas mitzuteilen? Ich sage, ich habe Chinesisch nicht gelernt. Aber das Lernen der Sprache fällt als bloße Ursache aus der Gegenwart heraus. Hier haben Sie übrigens das Ich. Ja? Dieses Ich ist ein sehr, sehr harmloses Ich an der Stelle. Ja?